Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ich kenne Judith und Giovanni schon lange und ich habe euch kennengelernt, wie ihr noch im Studium wart, Lehramt, und du warst Sozialpädagogik, genau, so war das. Und da habe ich auch mitbekommen, ich glaube, du hast auch Lehrfach Theologie mit drin gehabt, also kompetent. Also die beiden sind klasse, sie leiten bei uns die Vineyard Kids und verschenken sich Sonntag für Sonntag dafür, dass die Kinder das Evangelium hören. Und jetzt haben wir das Recht, dich zu hören. Und dazu segne dich, Jesus, und vielen Dank, dass du den Mut hast. Und Vater, komm mit deinem Heiligen Geist und füll sie und komm du durch ihren Mund zu unseren Herzen. Amen.
Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so aufgeregt war. Gestern abends stand ich in meinem Bad und habe mich gefühlt wirklich wie vor so einer mündlichen Prüfung. Das Gefühl ist lange her. Ich habe wieder festgestellt, ich mochte das Gefühl noch nie so richtig. So dieses Wissen, was passiert, klappt alles so, wie ich mir das vorgenommen habe? Kann ich all das rüberbringen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat? Und als wir vorhin das Lied gesungen haben, allein aus Gnade stehe ich hier, dachte ich, boah, das ist heute echt mein Lied. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell in dem, wie ich spreche, weil ich einfach wahnsinnig aufgeregt bin. Ich habe heute Nacht geträumt, ich würde im Schlafanzug vor euch stehen und habe geträumt, ich hätte vergessen, mich umzuziehen. Wie ihr seht, habe ich das noch hingekriegt, also ich stehe nicht im Schlafanzug vor euch. Ja, ich möchte heute zu euch sprechen über Gottes Gedanken. Meine Predigt soll heute heißen, Gottes Gedanken denken. Grammatikalisch vielleicht ein bisschen herausfordernd im ersten Step. Und zwar hat Gott angefangen, mit mir in unserem Italienurlaub darüber zu reden. Der ist jetzt gerade 2 Wochen her, wir sind noch nicht lange wieder hier gelandet. Und ich war mit meinen Mädels am Strand spazieren und wir haben Muscheln gesammelt. Das ist so eine unserer Lieblingsurlaubsbeschäftigungen am Meer. Wir sammeln Muscheln und tragen gefühlt 5 Kilo mit nach Hause. Ich versuche immer, die Mädels zu überreden, nicht alle mitzunehmen, scheitere aber jedes Mal kläglich. Also wir haben Muscheln gesammelt, ich auch. Habe mir immer so die schönsten, in meinen Augen die schönsten rausgesucht, klar. Die besonders farbenprächtigen, die eine besonders schöne Maserung hatten oder geformt waren. Und irgendwann waren meine Hände einfach voll, weil ich hatte keinen Eimer mitgenommen. Und ich fing an, so Richtung Handtuch zu laufen und guckte mir die Muscheln, die ich gesammelt habe, ein bisschen genauer an. Und auf einmal ist mir aufgefallen, dass die vielen Muscheln, die auf den ersten Blick total perfekt erschienen waren, dass sie das gar nicht waren. Und ich war echt irritiert, weil ich habe drauf geguckt und dachte, was habe ich denn da eigentlich gesammelt? Da waren welche, die hatten einen riesen Riss mittendrin. Da waren welche, da war ein Stück abgebrochen oder so eine ganze Zähnchenreihe. Also die waren tatsächlich alles andere als perfekt. Und just in dem Moment, wo ich mir die angucke und kurz überlege, ob ich die jetzt trotzdem behalte oder einfach wieder zurück in den Sand schmeiße, sagt Gott zu mir, stopp, denn so sehe ich euch. Und ich dachte im ersten Moment, wie jetzt, wie eine Muschel? Und Gott hat angefangen, da wirklich intensiv diesen Urlaub mit mir drüber zu reden. Denn er hat angefangen zu sagen, hey, für mich seid ihr wie diese Muscheln. Wenn ich euch sehe, dann sehe ich nicht eure Risse, dann sehe ich nicht eure Fehler, dann sehe ich nicht eure Vergangenheit, da sehe ich nicht das, was schiefgelaufen ist, sondern ich sehe euch in der Schönheit, die ich erschaffen habe. Und das hat mich echt mega berührt, ne? Weil wir in unserem Leben, wir sind bei uns Menschen manchmal ziemlich im Kopf und wir denken manchmal richtig blöde Gedanken. Wir denken Gedanken wie, ich werde immer übersehen. Immer sind die anderen zuerst dran. Ich werde immer übersehen. Ich als Mama habe ganz oft so dieses Gefühl, boah, das schaffe ich nie mit den Kindern. Das wird mir alles, das wächst mir alles über den Kopf, der Haushalt wächst mir in den Kopf, ich schaffe das nicht. Manchmal fühlt man sich auch als Mama oder Papa einfach furchtbar schlecht und denkt, nee, also ganz im Ernst, ich bin eine schlechte Mama. Ich habe hier so eine liebe Beate sitzen, die sagt mir ganz oft, du bist eine tolle Mama. Und manchmal sitze ich dann da und denke, haha, du hast mich gestern Abend nicht erlebt. Da würden meine Kinder was anderes sagen. Und so schleichen sich über all die Jahre blöde Gedanken ein. Meine Zukunft sieht furchtbar aus. Gott hat keine Pläne für mein Leben. Was ich tue, ist nie genug. Ich strampel mich ab, aber es reicht einfach nie. Manchmal quälen wir uns auch mit unserer Vergangenheit und denken, hey, was mir da passiert ist, das werde ich nie überwinden. Das wird nicht heilen. Die Welt sagt dann, ja, ja, die Zeit heilt alle Wunden. Manchmal denken wir auch, hey, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Es gibt hier diesen Spruch in der Welt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Also Pech gehabt. Wenn du es als Kind nicht gelernt hast, vergiss es, du lernst es nie wieder. Und das sind so Gedanken, die wir uns manchmal machen in unserem Leben. Der eine mehr, der andere weniger. Manchmal huschen ziemlich blöde Gedanken durch unsere Köpfe durch. Und ich habe heute für euch eine gute Nachricht. Das muss nicht so bleiben. Denn was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, ist eine bescheuerte Lüge, die wir manchmal viel zu oft glauben, die aber einfach nicht stimmt. Weil einfach mit Gott alles möglich ist. Und mit Gott ist nichts unmöglich. Und mit unserem Gott können wir über Mauern springen. Deshalb, wann immer irgendwelche blöden Gedanken kommen, möchte ich euch heute einfach ein paar Sachen an die Hand geben, wie ihr die überwinden könnt. Wie ihr zu Überwindern werdet, denen ihre eigenen Gedanken nicht mehr im Weg stehen für das, was Gott für sie vorbereitet hat. So, ihr habt die erste Seite geschafft. Denn das Interessante ist, wenn man sich die Bibel anschaut, dann merkt man, oder es gibt diesen schönen Vers, Gottes Gedanken sind nicht meine Gedanken. Ich drehe es mal um, dann sind meine Gedanken auch nicht Gottes Gedanken. Und das finde ich doch sehr beruhigend. Denn wenn ich mir meine Gedanken also angucke, denke ich, gut, dass das nicht Gottes Gedanken sind und dass es Hoffnung gibt. Weil wir müssen nicht feststecken in dem Morast unserer Gedanken. Aber jetzt ist die Frage, was denkt Gott denn über uns? Wenn er nicht das denkt, was wir denken, was denkt er? Und ich habe angefangen, so ein bisschen die Bibel durchzugaloppieren und mir verschiedene Geschichten anzugucken. Und ich habe so ein bisschen mir die Berufungsgeschichten angeschaut. Jetzt denkt ihr vielleicht, Berufungsgeschichten, was hat denn das jetzt mit dem zu tun, was Gott über mich denkt? Und ich finde, es hat alles zu tun. Weil wenn Gott jemanden beruft, dann beruft er ihn ja, weil er was in ihm sieht, was vielleicht andere nicht sehen. Weil er was in ihm sieht, weil er was in ihn hineingelegt hat. Und da würde ich einfach gern mit euch ein paar Geschichten anschauen. Manche nur ganz kurz, in 1, 2 Sätzen, in einem ein bisschen tiefer. Und zwar fangen wir mal an mit Mose. Mose sagt, denke ich, den meisten von euch was. Das war der Israel aus Ägypten rausgeführt hat. Mose wird berufen. Und er wird berufen zu einem Zeitpunkt, wo er schon viele Jahre in der Wüste gelebt hat, denn er hatte fliehen müssen, weil er jemanden umgebracht hatte. Also Mose, ich sage jetzt mal, ist gleich Mörder, hat jemanden umgebracht. Und diesen Mörder beruft jetzt Gott in der Wüste. Und das finde ich interessant, weil man auf den ersten Blick denken könnte, hey, wenn Gott jetzt jemanden beruft, dann ist er doch bestimmt besonders heilig, besonders gerecht, was auch immer. Und ich bin mir sicher, Mose war das zu dem Zeitpunkt, weil er in der Wüste was passiert ist. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn wir uns die Geschichte von Mose angucken, war Mose mit in seiner Geschichte ein Mörder. Wenn wir uns David anschauen, David, toller König Israels, als Hirtenjunge berufen, aber David hatte auch nicht so gute Zeiten. Und David hat eine Zeit gehabt, da hat er richtig Mist gebaut. Da hat er nämlich beschlossen, dass das Nachbarsmädchen auf dem Dach, was da gerade badet, doch ziemlich hübsch anzuschauen ist und hat sie zu sich rufen lassen. Und die Gute ist schwanger geworden. Die Gute war aber auch verheiratet. Also David war nicht nur ein großer König, er war auch ein Ehebrecher. Und er wurde dadurch auch zum Mörder, weil er nämlich dann, als sie schwanger war, gemerkt hat, oh, jetzt könnte es rauskommen, jetzt müssen wir uns was überlegen, und zwar schnell, schnell. Wir stellen doch am besten ihren Mann, den Uriah, in vorderste Front. Und wahrscheinlich haben wir Glück und er schafft es nicht in vorderster Front. Und so war es auch. Also Uriah stirbt im Kampf und somit ist David nicht nur Ehebrecher, sondern er ist eigentlich auch Mittäter bei einem Mord. Ich weiß, ich male gerade ziemlich schwarz, aber ich sage euch gleich noch, wo ich hin möchte. Wir haben den Petrus. Petrus, großartiger Mann Gottes. Und Petrus ist tatsächlich einer meiner großen Glaubensvorbilder, weil er öfters auf die Nase fliegt, aber immer wieder aufsteht. Und Petrus war der, der Jesus dreimal verleugnet hat. Und jetzt hätte man sagen können, hey, der hätte es besser wissen müssen, denn Jesus hatte ihn ja schon vorgewarnt. Jesus hat ja gesagt, du wirst mich verleugnen. Petrus sagt, ich nicht, Herr, wenn alle das tun, ich nicht. Und er hat es trotzdem gemacht. Und trotzdem sagt Jesus zu ihm, du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen möchte. Denn weil Jesus ihn nicht sieht, er wusste ja, dass er ihn verleugnen wird. Und er blieb aber nicht dabei stehen zu sagen, hey, du bist der, der mich verleugnen wird, mit dir kann ich überhaupt nichts mehr anfangen. Sondern er wusste schon vorher, hey, dein Charakter und die Art, wie du Glauben lebst, ist das, worauf ich Gemeinde bauen will. Und so möchte ich Gemeinde bauen. Und ich habe mir ein bisschen den Stammbaum Jesu angeguckt. Super. Die ersten, manche, die sich das durchlesen, sagen, boah, Bock langweilig. Der zeugte den, jener zeugte wieder hier. Und dann ist mir aber was aufgefallen. Im Stammbaum Jesu werden eigentlich nur Männer erwähnt. Ich weiß jetzt, ich habe die Namen nicht gezählt, sagen wir mal, es sind 50 Namen. Dann sind da 46 Männer. Aber es haben sich auch Frauen reingeschlichen. Und jetzt könnte man ja sagen, die Frauen, die dort erwähnt werden, werden dort erwähnt, weil sie super heilig waren, weil sie mega perfekt waren, weil sie nie Fehler gemacht haben und weil Gott sie berufen konnte, weil sie mutig und stark und entschlossen waren und nie gewankt haben. Und jetzt schaut man sich die aber mal an, die Guten, die da drin stehen. Und dann haben wir zuerst Tamar. Tamar sind jetzt vielleicht ein paar, die sagen, was war denn nochmal mit der? So Ruth, es sagt uns allen was. Tamar musste ich zugegebenermaßen auch selbst nochmal nachlesen. Tamar war verheiratet. Und zwar mit dem Sohn vom Juda. Juda, wisst ihr, einer der 12 Stämme Israels. Also sie war verheiratet mit einem Sohn von Juda und der Gute starb. Und sie blieb kinderlos. Also sie hatten kein Kind bekommen, als er starb. Und nach jüdischer Tradition war es üblich, dass quasi der nächste Sohn dann die Frau zur Frau genommen hat, um quasi ihr dann ein Nachkommen zu schenken. Das Problem war, der hat sich geweigert. Also der Onan hat gesagt, nee, mit mir nicht. Von mir kriegt die kein Kind. Und der starb also auch, bevor sie schwanger werden konnte. Und der Juda hat jetzt gesagt, nee, also ganz im Ernst, du kriegst meinen dritten Sohn nicht auch noch. Der stirbt bestimmt auch, wenn der mit ihr verheiratet ist. Und er hat sich geweigert, den Sohn ihr zu geben. Und Tamar muss ziemlich verzweifelt gewesen sein, denn sie beschließt, sich als Prostituierte zu verkleiden, sich ans Tor zu setzen und hat dann ihren Schwiegervater rumgekriegt. Ne? Also sie schläft mit Juda und wird davon auch schwanger. Ach so, was hatte ich gesagt? Die steht im Stammbaum Jesu, da muss was schiefgelaufen sein. Eine, die sich als Prostituierte verkleidet, mit ihrem Schwiegervater schläft und unehelich schwanger wird. Okay. Schauen wir doch mal die nächste an, die Rahab. Rahab ist in meisten ein Begriff, mit welchem Zweitwort? Dankeschön. Die Hure. Rahab wird in der Bibel, wenn sie erwähnt wird, das ist wie ein Nachname bei ihr. Die heißt nicht Rahab sowieso, sondern da steht, egal wo man liest, und die Hure Rahab. Also ich finde, wenn einem was anhängt und man hat immer das Begleitattribut, die Hure, kann ich mir Schöneres vorstellen. Aber scheinbar war das der Beruf, den sie ausgeübt hat, bevor die Kundschaft dann nach Jericho kam. Und auch da, ich meine, ihr Leben wird gut, ne? Sie wird verschont, weil sie die Kundschaft da rettet. Jericho zerfällt zu Trümmern und sie mit ihrer gesamten Familie wird gerettet. Sie schließt sich dem Volk Israel an. Alles super. Aber in der Bibel, wann immer man von ihr liest, war es die Hure. Wir haben noch eine Frau, das ist die Ruth. Und Ruth auf den ersten Blick sagt man, super, alles tut die Palette, jetzt haben wir unsere perfekte heilige Frau. Und die Ruth war eine coole Frau, ganz, ganz bestimmt. Aber die Ruth war in jüdischen Augen alles andere als die perfekte Frau. Die Ruth war nämlich eine Moabiterin, die war keine Israelitin. Ihr Mann war mit seinen Eltern ausgewandert nach Moab, als es in Israel mal eine Hungersnot gab. Und sie kommen dann wieder zurück, aber sie war in israelitischen Augen, sie war eine Fremde, sie war eine Götzenanbeterin, sie war eine Moabiterin. Also wenn sie dort im Stammbaum auftaucht, Jesu, dann ist es vielleicht für unsere westlichen Augen heute so ein, ja, so what, sie steht halt drin, ist doch super, war ja auch eine gottesfürchtige Frau. Denn sie sagt ja, dein Gott soll mein Gott sein und wo du hingehst, gehe ich auch hin. Super, alles gut. Aber für jüdische Augen war das ein Skandal eigentlich, dass sie da drin steht. Denn es war keine Jüdin, es war keine Israelitin von Grund auf. Und dann haben wir noch eine Frau, die im Stammbaum drin steht. und das ist die, deren Namen nicht genannt werden darf, denn sie wird nicht mal mit Namen erwähnt, wir lesen nur die Frau des Uria. Wer eben mir ein bisschen zugehört hat, das war die Batseba. Das war die, mit der David quasi Ehebruch begangen hat. Und die wird nicht mal mit Namen erwähnt. Die wurde als so, obwohl sie im Stammbaum Jesu drin steht, trotzdem wohl als so fehlerhaft angesehen, dass man sie nicht mit Namen nennt, sondern sie ist nur die Frau des Uria. Und trotzdem, glaube ich, war es kein Zufall, dass diese Frauen Eintritt gefunden haben in den Stammbaum. Und um gleich die Bible Stories abzuschließen, möchte ich gerne zu meiner letzten Geschichte, also nicht der letzten Geschichte der Predigt, da habt ihr noch ein bisschen was für euch, aber zur letzten Geschichte des Bibelabrisses gehen. Die Geschichte, die mir am allerliebsten gefällt, weil sie, finde ich, so deutlich zeigt, was Gott über uns denkt, ist die Geschichte von Gideon. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr alle mit der Gideon-Geschichte total vertraut seid. Also es ist so, die Israeliten werden unterdrückt von einem Volk, das die Amalekiter heißt. Die Amalekiter waren ein Grenzvolk und die sind immer wieder in Israel eingefallen. Haben die Ernte vernichtet, haben Dörfer niedergebrannt, haben Leute verschleppt. Also das war richtig, richtig übel mit denen. Und die Israeliten hatten doch inzwischen ziemlich die Nase voll und auch ziemlich Angst. Weil die haben Angst und Schrecken verbreitet. Und nun ist es so, es wird uns Gideon, der wird gar nicht groß vorgestellt, also Gideon ist plötzlich da auf der Bildfläche und es wird uns erzählt, dass er den Weizen geerntet hat. Und er nimmt den Weizen und wer sich ein bisschen vielleicht da auskennt, Weizen trischt man normalerweise da, wo man recht viel Platz hat, wo das alles schön wegfliegen kann und nicht in der Weinkelte. Aber das ist genau das, was Gideon macht. Also er muss in aller Hast und Eile den Weizen abgeerntet haben, damit die Midianiter ihn nicht klauen können. Und damit die nicht sehen, wie er das gemacht hat und wie er den dann verarbeitet, versteckt er sich in der Weinkelte und trischt dort diesen Weizen. Und jetzt könnte man sagen, Geschichte gut, fertig, Ende, hat den Weizen gerettet, aber da bleibt es nicht. Denn jetzt sagt die Bibel, jetzt brauche ich meine Bibel auch, in Richter 6 wird uns nämlich die Geschichte erzählt, dass ein Engel des Herrn zu Gideon gekommen ist. Und er spricht ihn an. Und jetzt, wer, wenn ich meine Gedanken denke, könnte ich sagen, dass der Engel sowas sagt wie, hey Gideon, du Angsthase, versteckst dich in der Kälte, hast Angst vor der Amalekiter. Aber das sagt er nicht und das ist das Interessante und das ist wirklich einer meiner Lieblingsverse. Ich lese es euch mal hervor. Da erschien ihm, also Gideon, der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, Achtung, du tapferer Held. Nochmal. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Das ist interessant, oder? Er spricht ihn nicht Angst mit an, du, hey du Angsthase, hast dich versteckt, sondern er spricht ihn tatsächlich an mit du tapferer Held. Andere Bibel übersetzen das mit du streitbarer Held. Und ich finde es erstaunlich, denn ganz im Ernst, war Gideon hier gerade tapfer? War der mutig und hat das abgeerntet und in aller Öffentlichkeit gesagt, so, ich dresch den Weizen, komme, wer da wolle. Nein, hat er nicht. Der war super, super, super ängstlich und er hat sich versteckt. Aber der Engel spricht ihn an mit, du mächtiger Held. Und ich finde es Wahnsinn, weil das ganz, ganz viel darüber aussagt, was Gott über ihn denkt. Denn wenn Gott ihn sehen würde als der Angsthase, der er da scheinbar ist, dann würde er ihn nie berufen und hätte ihn nie zu dem gemacht, was er geworden ist. Aber er sieht in ihm das, wozu er ihn gemacht hat. Er sieht über die Umstände hinaus. Er sieht über die Umstände, die Gideon scheinbar festhalten, hinaus und sagt, aber dafür habe ich dich doch nicht gemacht. Du bist doch mein Held, den ich benutzen will, um Israel aus der Gefangenschaft dort zu befreien und aus dieser Knechtschaft, die die Amalekiter um sie aufgebaut haben. Und tatsächlich wird es auch so, denn wer die Geschichte ein bisschen weiter kennt, Gideon stellt sein Heer auf und Gott findet es super, das immer mehr zu minimieren. Also er startet mit vielen, vielen Tausend und am Schluss sagt Gott, nee, da minimieren wir nochmal runter und am Schluss steht er da mit 300 waren es, ne? Er steht mit 300 Männern gegen ein ganzes Heer. Aber das Coole ist, in Gideons Schwachheit, in der Schwachheit der Armee kann Gott wirken, weil Gott immer im Schwachen am besten wirken kann. Wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen, in unserer Schwachheit, in unserem Nicht-Können, kann Gott viel mehr machen, wie wenn wir da stehen und sagen, hey, ich bin der Held vom Erdbeerfeld, ich habe es voll kapiert, ich weiß, wie der Hase läuft. Und deshalb möchte ich euch echt Mut machen, wenn ihr diese blöden Gedanken habt, denkt an die Menschen aus der Bibel. Und mit denen hat Gott ja echt Geschichte geschrieben. Also ich meine, Mose hat das Volk Israel gegen die Armee des Pharaos aus Ägypten rausgeführt. David hat einen Eroberungskrieg nach dem anderen geführt und immer siegreich. Auf Petrus wurde die Gemeinde gebaut. Und Gideon wurde zum größten Richter Israels. Und diese Geschichten faszinieren mich, weil sie einen Schimmer dafür aufmachen, wie Gott über uns denkt. Und ich frage mich jetzt einfach, hat es was mit meinem Leben zu tun? Ist es für mich relevant, wenn Gott in der Bibel Menschen beruft, die nicht perfekt sind, die echte Macken haben, die echte Fehler haben, die Sünden begehen, von denen ich noch ein bisschen weg bin, Gott sei Dank. Also ich habe noch niemanden umgebracht. Das ist für mich so ein Wuhu, aber vor Gott sind ja sowieso alle Sünden gleich. Wenn ich meinen Nachbarn hasse, weil er mir furchtbar auf den Keks geht, ist das für Gott kein Unterschied. Ob ich einem anderen Mann angucke oder tatsächlich die Ehe breche, sagt Jesus, das ist das Gleiche. Also was mache ich denn jetzt mit dieser Erkenntnis? Ich sehe, da sind in der Bibel Menschen, die berufen wurden, obwohl sie nicht perfekt waren. In mir weckt es eine Sehnsucht. Die Sehnsucht, reinzukommen in Gottes Plan. Die Sehnsucht, reinzukommen in das, was Gott für mich hat und seine Gedanken über mein Leben zu denken. Ich will ein Leben in Fülle. Und das ist auch das, was die Bibel uns verheißt. Die sagt nicht, lebt ein Leben irgendwie, sondern ihr sollt ein Leben in Fülle haben. Wenn ich den Psalm 23 mir anschaue, dann heißt es, und der Becher fließt über. Also das ist nicht so, dass Gott, ich guck mal, dass auch zu ist, dass Gott einschenkt und sagt, oh, halb voll, passt. Gott macht diesen hier. Ich habe jetzt kein Glas, sonst könnten wir es mal machen. Er lässt laufen und laufen und laufen und laufen und zwar so lang, bis es überfließt. Und das ist das Leben, was Gott sich für euch, für jeden Einzelnen von euch wünscht. Ein Leben, das überfließt. Das kann aber nicht passieren, wenn wir uns in unseren Gedanken immer knebeln und knechten und sagen, ich kann das nicht und Gott kann mich nicht gebrauchen und ich spüre den Heiligen Geist nicht und deshalb wird das sowieso nie was und ich bin eine schlechte Mama und das wird, also ihr seht, das sind jetzt so ein bisschen meine Gedanken vielleicht, wer mich kennt, weiß das, aber der Punkt ist, ich will da nicht stehen bleiben. Und wie können wir es jetzt praktisch werden lassen? Ich gucke mal auf die Uhr, okay. Wie können wir das praktisch werden lassen? Jetzt ist es zwar schön, das zu wissen, wie ist das in der Bibel und das ist gut, aber ich möchte, dass ihr heute was, dass ihr hier rausgeht und was praktisch mitnehmt, wo ihr sagt, hey, das hilft mir jetzt für diese Woche. Und ich habe das irgendwann so angefangen. Ich habe beim Bibellesen angefangen, Sätze mir aufzuschreiben, wo Gott mir entweder was verheißt oder die ausdrücken, was er über mich denkt. Und ich habe diese Sätze, und das könntet ihr euch ein Beispiel nehmen, müsst ihr aber nicht, angefangen aufzuschreiben. Da stehen dann Sachen wie, Gott hat gute Pläne für mein Leben. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu. Weil ich Gott liebe, müssen mir alle Dinge zum Besten dienen. Und das ist jetzt nur so, also das sind 4 Seiten, das erspare ich euch jetzt, die lese ich euch nicht vor. Aber es gab Zeiten in meinem Leben, da hatte ich ziemlich durchgängig, ziemlich schlechte Gedanken über mir selbst. Und ich habe in dieser Zeit angefangen, diese Liste zu schreiben, einfach weil Gott zu mir gesagt hat, hey, schreib das auf und proklamier das jeden Tag. Sprech das laut aus, wozu ich dich berufen habe. Sprech es aus, was du dir für das Leben deiner Kinder wünschst. Da steht dann zum Beispiel auch sowas wie, danke Jesus, dass meine Tochter Hannah ganz viel Geduld hat und in schwierigen Situationen ruhig bleiben kann. Wer mein Hannachen ein bisschen kennt, weiß, dass das noch nicht immer der Realität entspricht. Aber ich habe irgendwann entschieden, dass ich nicht dem, was Realität ist in meinem Leben, Glauben schenken will. Und meinen Umständen und das, was gerade schwierig ist, sondern ich will mit Gott darüber hinausschauen. Und das war was, was mir sehr geholfen hat, das zu tun. Alles aufzuschreiben beim Bibellesen. Legt euch einfach einen Zettel und einen Stift hin, schreibt auf, was Gott über euch denkt. Und am Anfang sind es vielleicht nur 4 Sätze und irgendwann sind es 10 und irgendwann sind es so 50 oder so. Also es wird dann immer länger mit dem Vorlesen. Aber, und dann nehmt euch die Zeit, 5 Minuten am Tag und fangt wirklich an, das laut zu proklamieren. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, muss das laut sein? Kann ich das nicht leise lesen? Und ich sage euch was, Worte haben Macht, erstens. Und gesprochene Worte haben nochmal viel, viel, viel mehr Macht. Und es ist jetzt nichts, was ich mir aus den Fingern ziehe, sondern das sagt uns die Bibel. Denn wenn wir in Epheser 6 schauen und uns die Waffenrüstung angucken, da heißt es ziemlich am Schluss, und ergreift das Schwert des Geistes. Jetzt nicken alle und sagen, kenne ich die Bibel. Und jetzt schüttle ich erstmal den Kopf. Jein. Ja, die Bibel. Aber was dort im Griechischen steht, ist nicht Logos das Wort, sondern da steht, ergreift das Schwert des Geistes, welches ist das Rema. Und Rema ist nicht das gelesene Wort, Rema ist das gesprochene Wort. Das heißt, das, was wir ergreifen sollen, dieses Kurzschwert des Glaubens, das ist nichts, was wir so heimlich im stillen Kämmerlein uns mal ab und zu durchlesen, sondern das ist das laut ausgesprochene, proklamierte Wort Gottes. Das hat Macht zu zerstören, Festungen zu zerstören, Dinge niederzureißen, die uns seit Jahren gefangen halten. Und da möchte ich euch echt Mut machen. Mir hat es manchmal geholfen, dass, je nachdem wie emotional erregt ich war, das auch mal laut, sehr laut zu schreien, zu proklamieren. Aber es macht was mit einem. Und wenn man jeden Tag liest, siehe, ich habe gute Pläne für dein Leben, dann fängt irgendwann an, dein Geist hinterherzuhinken und zu sagen, hey, der Gott, von dem ich gedacht habe, er hat vielleicht ganz Schlimmes mit mir vor. Hey, vielleicht, der hat echt gute Pläne für mein Leben. Und ich merke das heute, dass wenn ich manchmal diese Liste wieder vorhole und proklamiere und lese, dass ich merke, wie sich schon Dinge, die noch vor 4 Jahren, als ich diese Liste angefangen habe, wirklich relevant waren und Baustellen in meinem Leben waren, dass diese Baustellen schlichtweg verschwunden sind. Die existieren so nicht mehr, weil Gott da schon wirklich Veränderung geschenkt hat. Und jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen ablesen, denn manchmal ist es ja so, dass uns sehr bestimmte Gedanken quälen. Wir haben zum Beispiel Gedanken, die uns quälen über die Vergangenheit. Und dann merkt euch einfach wirklich den Satz, siehe, das Alte ist vergangen, du machst alles neu. Darf man ja auch so ein bisschen umschreiben. Natürlich steht nicht in der Bibel du, sondern da steht, ich mache alles neu. Aber das dürfen wir tun, zu sagen, hey Gott, das Alte ist vergangen, du machst alles neu. Da stehen so Sachen wie, du wirfst meine Sünden ins äußerste Meer. Wenn wir Gott was bekennen, dann holt er das nicht bei jeder Gelegenheit wieder aus der Schublade. Reinhard guckt auf die Uhr. Sondern die sind dann weg. Dann steht da so ein cooler Satz wie, und den könnte man wieder umschreiben und proklamieren, Gott, du bist denen nahe, die ein zerbrochenes Herz haben. Ich schreie gerade, mein Herz tut echt weh, aber die Bibel sagt mir, du bist bei mir. Proklamiert es. Manchmal, vielleicht ist es mehr ein Frauending, aber manche Frauen habe ich gehört, ich natürlich nicht, ich höre das nur von anderen, die sind mit ihrem Äußeren vielleicht nicht immer so zufrieden. Soll es geben. Und irgendwann hat Gott mir aber so ganz krass diesen Vers aufs Herz gelegt. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele. Und ich habe gemerkt, als ich angefangen habe, das zu proklamieren und über mir auszusprechen, dass sich Dinge echt in meinem Kopf verändert haben. Und dass ich heute nicht mehr so vorm Spiegel stehe und denke, oh, es hätte so schön sein können, wenn. Sondern ich stehe heute vorm Spiegel und sage, okay, nicht perfekt, aber geliebt und voll in Ordnung. Und ich freue mich, dass ich da heute bin, wo ich bin. Und wer mich schon länger kennt, der weiß, dass ich da noch bei weitem nicht immer war. Ich war als Teenie-Mädchen magersüchtig und zwar hochgradig. Aber davon bin ich heute meilenweit weg und das ist gut. Und das kann ich aber nur durch Gottes Gnade. Sonst würde ich nämlich heute nicht mehr hier stehen. Manchmal passieren uns im Leben richtig schlimme Sachen, beschissene Sachen. Manchmal ist der Alltag, ja, also so, der Alltag ist manchmal einfach zum Kotzen. Ja? Vielleicht manchmal nur meiner mit 3 Kindern, der mich besonders herausfordert. Manchmal bin ich in der Schule und da ist so ein Schüler, der mir ein bisschen querkommt und ich denke so, so, und jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Ich kann sagen, du blöder Vollpfosten. Ich kann den Autofahrer, der vor mir steht, der nicht so prickelnd Auto fährt, kann ich sagen, du blöd Mann, und gib doch mal Gas, suchst du einen Parkplatz oder was? Ne? Kennt ihr nicht, kenn nur ich. So, aber der Punkt ist, ich kann auch sagen, okay Herr, segne den. Segne, es flutscht gleich weg, segne diesen Schüler. Denn du hast gute Pläne für sein Leben. Und by the way, Allen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen. Das ist auch so ein Vers, den ich mir immer wieder sage, wenn was richtig blöd läuft, okay, ihr wisst ja, alles, was hier gerade passiert, muss mir zum Besten dienen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber die Bibel sagt's, also wird so sein. Und das ist was, wo ich mich echt draufstelle, was ich auch meinen Töchtern sage, wenn da was schief läuft, zu sagen, okay, Hannah, du hast recht, das ist richtig, richtig Mist gelaufen. Ich stehe jetzt hier vorne, ich darf nicht so oft das Wort benutzen. Das ist richtig blöd gelaufen. Aber dann zu sagen, aber weißt du was, Hannah, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, weil du Gott liebst, muss dir das jetzt zum Besten dienen. Und Gott macht aus allem Blödsinn was Gutes. Aus dem größten Bockmist kann Gott immer noch alles machen. By the way, Gott hat am Anfang aus nichts alles geschaffen. Gott hat nichts gebraucht, um irgendwas zu erschaffen. Und unsere Umstände müssen weder perfekt noch gut noch tolerabel sein. Die müssen im Grunde gar nichts sein. Weil Gott kann aus nichts alles machen. Und ich möchte euch einfach heute nochmal die Erinnerung mitgeben, dass Worte echt Macht haben und dass wir uns dessen bewusst sein müssen. Manchmal ist das so, wir lesen so manche Bibelverse über die Gewalt der Zunge, ne? Also da gibt es ja den Bibelvers in Sprüche 18,21, Tod und Leben liegen in der Gewalt der Zunge, und man nickt es so ab und denkt, ja, stimmt. Aber sind wir uns auch bewusst, wie sehr Tod und Leben in der Gewalt der Zunge liegen? Ich glaube, wir sind manchmal ziemlich unbedacht in dem, was wir so von uns geben. Aber wir nageln unser Leben, wir nageln andere Menschen und wir nageln Situationen fest und zementieren sie manchmal mit unseren Worten, ohne dass es uns richtig bewusst ist. Ich möchte euch dazu eine ganz kleine Geschichte erzählen. Wir hatten bei uns in unserem Haus mal ein massives Mottenproblem. Also so richtig, ne? Ich hatte Fallen aufgestellt, ich habe alles kontrolliert, alles aussortiert, was befallen war, ne? Und wir wurden diese Dinge einfach nicht los. So. Und irgendwann sagte mein Mann so zu mir, mal in einer ruhigen Minute, das ist immer ein guter Zeitpunkt, ist dir eigentlich bewusst, was du ganz oft sagst? Und ich dachte so, hä, was meinst du denn jetzt? Und Giovanni sagte zu mir, du sagst total oft, ich glaube, ich krieg die Motten. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja Blödsinn, das hängt ja auf gar keinen Fall zusammen. Und soll ich euch was verraten? Als Giovanni das sagte, dachte ich, das stimmt, das sage ich echt voll oft. Und ich habe A, aufgehört das zu sagen, und B, haben wir angefangen da so ein bisschen reinzubeten, weil ich wollte die Viecher ja loswerden. Und tatsächlich war das Mottenproblem in 0, nix gelöst. Eine zweite kurze Geschichte, ich hatte Nasennebenhöhlen. Entzündung noch und nöcher, ständig. Und irgendwann war das so, dass Gott zu mir, während ich Bibel gelesen habe, gesprochen habe und gesagt hat, hey, du sagst ziemlich oft, ich habe die Nase so voll. Und dann dachte ich erst so, okay. Und bin in den Kindergarten gegangen und hatte gerade auch wieder mal die Nase voll, buchstäblich. Und in der Gruppe meiner Tochter war eine gläubige Erzieherin. Und ich gehe so zu ihr und sage, boah, Conny, ich habe schon wieder voll die Nebenhöhlen dicht, so ein Käse. Und dann sagt die so, vielleicht hast du die Nase voll. Genau in den gleichen Worten, die ich morgens im Gebet gehört hatte. Und es war so, dass ich dachte, sollte da etwa ein Zusammenhang bestehen? Und ich habe Gott um Vergebung gebeten, habe gesagt, hey Gott, ich will das nicht. Ich will nicht Dinge über mein Leben aussprechen und in mein Leben reinsprechen, die ich da nicht haben will. Denn ich will keine Nasennebenhöhlenentzündung. Kein Bock. Und habe das gebrochen und habe darüber gebetet und die Nasennebenhöhlenentzündung verschwand. Und zwar schneller, als sie gekommen war. Und ich habe gemerkt, dass es da echt einen Zusammenhang gibt. Und ohne jetzt weitere Geschichten in dieser Richtung erzählen zu wollen, Worte haben Macht. Die entscheiden über Leben und Tod. Wenn wir über unseren Kindern, über unseren Schülern, über unseren Kollegen, über unseren Geschwistern, Eltern, setzt die Liste frei fort, Dinge aussprechen, die uns nerven, boah, der ist immer unpünktlich, boah, der ist immer unsensibel. Ne? Und manchmal ist es ja so, oh, es liegt mir so auf der Seele, ich muss mal gerade mit dir darüber reden. Gell, also der ist echt, also der ist so ein Vollpfosten. Und es klingt erstmal nur, ich muss mit jemandem drüber reden und ich muss es mir mal von der Seele reden, aber wir müssen uns echt bewusst sein, dass unsere Worte Macht haben. Und dass unsere Worte, erstmal denken wir was, also die Ursache der Worte sind ja erstmal Gedanken. Also wir haben Gedanken, dann sprechen wir die aus und diese Worte haben Macht. weil unsere Worte schöpferische Kraft haben. Und das ist einfach was, wo ich euch heute einfach ein bisschen als Warnung das mitgeben will, zu sagen, fangt mal an, eure Worte unter die Lupe zu nehmen, was ihr über euch und über anderen aussprecht. Und stattdessen Segensworte über den anderen auszusprechen. Und lasst uns damit auch wirklich zu Schatzsuchern werden. Es ist so leicht, in unseren Kindern, in unseren Kollegen, in unseren Freunden, die Dinge zu finden, die schief laufen. Ich finde, es geht immer recht schnell. Man lernt jemanden kennen und je nachdem, wie lange man sich mit dem unterhält, kann man ziemlich schnell sagen, also der hat das Problem, das läuft schief und das kann er nicht. Ich finde, es geht schnell. Aber wie schwer ist es, zu Diamantensuchern zu werden, die sagen, hey, ich möchte nicht länger den Mist in den Leuten suchen, ich möchte die Schätze hervorholen. Und diese Schätze sind meistens Gottes Gedanken, die ich über den Leuten aussprechen kann. Hey, vielleicht ist da euer Kollege, der immer unpünktlich kommt. Dann fangt doch an, rein zu segnen und zu sagen, hey, Gott, und ich segne jetzt den, ich nenne es mal Karl-Heinz, ich hoffe, wir haben keinen unter uns, ich segne jetzt den Karl-Heinz mit Pünktlichkeit. So, und dann wartet doch mal ab, was passiert. Und vielleicht ist plötzlich Karl-Heinz pünktlich und er kommt nicht mehr zu spät. Lest die Bibel, schreibt wirklich auf, was Gott euch aufs Herz legt, proklamiert es, schreibt auf, was ihr in der Bibel findet, schreibt auf, wie ihr die Menschen vielleicht auch gerne hättet. Also ich möchte, dass meine Töchter zum Beispiel geduldig sind. Also habe ich angefangen zu sagen, danke Herr, dass meine Kinder geduldig sind. Danke, dass sie gut schlafen, dass sie mich ausschlafen lassen samstags morgens. Und ich komme immer mehr da rein, dass sie mich ausschlafen lassen samstags morgens. Das ist super. Aber ganz im Ernst, ich meine, das klingt jetzt witzig, aber das ist eine echte Wahrheit zu sagen, Worte haben Macht. Und lasst uns gucken, was wir aussprechen. Lasst uns Gottes Gedanken anfangen, über jedem Einzelnen auszusprechen. Und auch über uns, denn wir können andere nur lieben, wenn wir auch mit uns selbst im Einklang sind. So, ihr seid auf einem guten Wege, auf der Zielgeraden. Ich auch. Warum erzähle ich euch das alles? Ich wünsche mir, dass jeder von euch samt mir in ein Leben in Fülle reinkommt. In ein Leben reinkommt für das, was Gott für ihn vorbereitet hat. Nicht, dass wir uns nicht mit dem Kleinsten zufrieden geben, weil Gott hat so viel mehr für euch, für jeden Einzelnen. Und natürlich ist es toll, wenn das eigene Leben cool ist. Das ist super. Aber dabei fände ich es schön, wir würden nicht stehen bleiben. Sondern ich fände es cool, wenn ihr mit der Erkenntnis, wenn ihr heute was mitnehmt und sagt, hey, okay, ich habe jetzt gelernt, es ist cool, Gottes Gedanken über mir zu denken, und ihr fangt an, das mehr und mehr zu verstehen, dann ist es eine tolle Chance, diese Tür da rauszugehen und eurem Nachbarn, eurem Kollegen, eurer Freundin, die Jesus nicht kennt, eurem Freund, euren Eltern zu erzählen, hey, Gott hat gute Pläne für dein Leben. Und wenn sie dir erzählen, wie schlecht ihre Vergangenheit war, zu sagen, hey, du kannst mit Gott immer neu anfangen. Bei Gott gibt es kein zu spät, fertig. Das gibt es bei Gott einfach nicht. Wir haben immer die Chance, jeden Tag neu anzufangen. Denn wenn wir voll sind von Gottes Gedanken über uns, fällt es uns viel, viel leichter, anderen auch von der Güte Gottes zu erzählen. Wie soll ich anderen von der Güte Gottes erzählen, wenn ich die nicht mal für mein eigenes Leben annehmen kann? Lasst uns den Leuten da draußen erzählen, dass es Wiederherstellung gibt. Lasst uns Hoffnung verschenken. Lasst uns die Menschen um uns herum echt ermutigen und für sie zum Segen werden. Nicht zu einem weiteren Klotz am Bein und nicht zu einem Fluch, der ihnen auch noch sagt, was sie alles nicht können. Das sagt die Welt ihnen genug. Und wir glauben viel zu oft den Lügen des Feindes, der sagt, du kannst nichts, du bist nichts und vergiss es, abgelaufen. Aber lasst uns doch wirklich zu Ermutigern sein, die in dieser Welt einen Unterschied machen. Die Medien, alles ist voll immer nur von Käse. Alles ist schlecht und negativ und jeder zerrt immer alles Schlechte ans Tageslicht. Aber wie wäre es denn, wenn wir da rausgehen und sagen, und ich möchte zu einem Schatzsucher werden, der in den Menschen das Gute sucht, es weckt und es segnet und fördert und die Leute nicht darin festhält, was sie schlecht machen. Das macht die Welt doch genug. Lasst uns einen Unterschied machen. Und ich sehe es einfach in meinem Leben. Und ich denke, die schon länger oder vielleicht auch erst kürzer mit Jesus unterwegs sind, wenn Gott kommt, kann sich einfach alles verändern. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann fängt er an so, immer mehr unser Leben umzukrempeln. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß, dass ich ohne Gott nicht die wäre, die ich heute bin. Nicht mal annähernd, vielleicht würde ich nicht mal mehr hier stehen, und das meine ich ernst. Ich war in meinen Teenie-Jahren extrem selbstmordgefährdet. Ich habe echt Gedanken gehabt, die gesagt haben, es lohnt sich nicht mehr hier zu leben, ich will hier nicht sein. Und dann zu sagen, hey, und Gott kam und hat Stück für Stück meiner Gedanken, jetzt wohl bemerkt, das ist nicht in einem Jahr passiert, ich wünschte, das wäre es, aber viele Dinge sind über viele, viele Jahre in mir gewachsen und haben sich verändert. Und heute kann ich hier stehen und mich mit Dingen annehmen, die vor 20 Jahren undenkbar gewesen wären. Und jetzt muss der Weg keine 20 Jahre dauern. Aber was ich damit sagen will, ist, Gott ist immer mit euch am Wirken. Und da ist nie ein zu spät und ein Stopp und jetzt geht nicht mehr, sondern Gott ist immer dabei. Und wenn Gott kommt in eine Situation, die dich belastet, dann verändert sich das. Wenn du Angst hast und du von deinen Ängsten niedergedrückt wirst, dann fang an, da reinzugehen. Such dir Bibelstellen aus, die sagen, hey, Gott ist da und Gott macht mutig und Gott macht stark, und fang die an, über dein Leben auszusprechen. Wenn du keine Hoffnung für die Zukunft hast, fang an, über dir, mein Mann grinst mich so an, das irritiert mich, dann fang an, das über dir auszusprechen, dass Gott gute Pläne für dich hat, und komm da mehr und mehr rein und lass dich von ihm verändern. Und wenn du, nicht wenn du damit fertig bist, aber in diesem Prozess, geh diese Tür raus, geh deine Haustür raus, geh deine sonstige Türen raus und erzähl den Menschen da draußen, denn die Welt da draußen braucht Hoffnung, die braucht gute Worte, die braucht Erneuerung, die braucht Wiederherstellung. Und wenn wir es ihnen nicht bringen, ganz im Ernst, werden dann die Mädchen, nee, die ziehen runter. Aber wenn wir all unseren Mut und all das bisschen Mut, was Gott in uns reingelegt hat, da rausgehen und sagen, hey, Gott hat mein Leben verändert, der kann auch dein Leben verändern. Und den Leuten erzählt, was Gott einfach schon in eurem Leben gemacht hat, dann... Persönliche Zeugnisse sind am besten, wenn man kann den Leuten die Bibel um die Ohren hauen und sagen, guck mal, und Jesus ist für dich gestorben und du kannst mit deinen Sünden zu Gott, kann man machen. Man kann aber auch einfach erzählen, was Gott im eigenen Leben verändert hat und wie man frei von Süchten geworden ist, wie man frei von sonst was geworden ist, wie ich erzähle den Leuten immer total gerne, dass ich im Studium eine ganz üble Sehenscheidenentzündung hatte, die hätte operiert werden müssen, also tatsächlich jetzt kein Witz oder so, die hätte operiert werden müssen, weil da sich so ein Schleimfropf gebildet hatte. Und ich liebe es, den Leuten zu sagen, weil das ist ja nichts, was ich mir ausdenken kann, zu sagen, wisst ihr, und dann bin ich zur Besprechung gegangen. Und ich hatte vorher gebetet, weil eine Freundin sagte, hast du denn schon dafür gebetet? Da war mir das alles noch nicht so geläufig, dass man für so Krankheit und so beten kann. Und ich sagte so, ja, stimmt mal. Und sie sagte, bete doch immer, wenn der Schmerz kommt. Ich dachte, aller hopp, beten wir immer, wenn der Schmerz kommt. Also immer, Schmerz kam, Hand drauf, Jesus macht die Schmerzen weg. Hoppla, Schmerzen weg. Tatsächlich jedes Mal. Und es war, ich hatte das nicht über eine Woche. Die Sonja erinnert sich vielleicht noch, ich hatte bandagierte Handgelenke, habe jede Vorlesung mit dem Diktiergerät aufgenommen, weil ich nicht mehr schreiben konnte. Ich hatte so starke Schmerzen, da ging gar nichts mehr. Und der Arzt sagte dann, also eine OP ist jetzt sinnvoll. Und dann bin ich zu der Besprechung, weil das Knacksen war schon weg und das war schon so ein, okay, es fühlt sich gut an. Und der Arzt untersuchte das nochmal, weil er mit mir einen Termin ausmachen wollte für die OP. Und das war alles weg. Da war nichts mehr. Und ich liebe es, diese Geschichte anderen zu erzählen, weil das nichts, was ich mir ausgedacht habe. Klar können die jetzt sagen, das ist doch nicht passiert. Aber der Punkt ist, ich weiß, sie ist passiert. Und ich bin jetzt, die ist jetzt 17 Jahre her. Stimmt das? Ja. 17 Jahre her. Und ich liebe es immer noch, diese Geschichte zu erzählen. Das begeistert mich immer noch. Und wenn ihr begeistert seid von dem, was Jesus in eurem Leben gemacht hat, dann tragt es raus und erzählt es den anderen, weil was Besseres kann denen nicht passieren. So. Amen. Ihr habt es geschafft.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, ich erhebe dich.